Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch schlägt euch heute was vor, was ihr machen könnt, wenn ihr mal so richtig die Faxen dicke habt und euch verstecken wollt. Vor aller Welt. Absolut sicher dafür ist das schwarze Loch.
Worum geht's denn eigentlich bei der Einsteinschen Relativitätstheorie?
Die allgemeine Relativitätstheorie ist wahnsinnig schwierig.
Als die Mathematiker sich meiner Theorie angenommen haben, habe ich sie nicht mehr verstanden.
Und das sind schwarze Löcher sozusagen ein Extremfall.
So Stichwort Wurmlöcher oder sonst irgend so ein Kram, können sie alles löschen.
Zum Beispiel habe ich Ihnen die Erde mitgebracht, die ein schwarzes Loch ist.
Alles klar, ne? Gut.
Also ich gestehe, die Hälfte der Vorträge verstehe ich nicht.
Problem nur, wenn man schon nur die Hälfte der Informationen dazu versteht, ihr kommt nicht mehr raus aus dem Loch. Ihr könnt nicht mehr klopfen oder schreien, wir hören euch nicht und ihr uns nicht. Mal ganz zu schweigen, dass ihr nicht hinkommt zu einem schwarzen Loch, von dem es unendlich viele gibt im Universum. In einem solchen schwarzen Loch existieren die Grundsätze unserer Physik nicht mehr. Es sind riesige Gebilde, vor allem wenn sich zwei von ihnen vereinen, was nicht selten vorkommt. Und sie haben eine Energie in ihrem Innern, die es sonst nicht gibt. Ungeheuerlich. Kein Wunder, wenn man erfährt, was die so alles fressen und das über gigantisch lange Zeiträume. Noch mitgekommen? Ich räume dieses Feld jetzt besser für Professor Reinhard Genzel, einem der weltweit führenden Astrophysiker. Genzel forscht und arbeitet am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Er hat selbst schon den Nachweis für die Existenz eines solchen schwarzen Lochs erbracht und weiß so viel darüber wie kaum ein anderer. Der Wissenschaftler hat am 1. Dezember 2015 in der Berliner Urania nicht nur sein Publikum gefesselt, sondern dies auch auf eine Reise mitgenommen, mitten durch unsere Milchstraße und darüber hinaus. Wir beim Hörsaal können das natürlich heute hier nicht sehen, aber uns aufgrund der Beschreibung recht gut vorstellen. Also los geht's, fliegen bis an den Rand des schwarzen Lochs und mal kurz hineinblicken, aber euch nicht verschlucken lassen. Von wo sollen wir starten? Von der Sonne? Von der Erde? Herr Professor, worauf müssen wir dabei achten?
Wenn Sie jetzt an der Oberfläche der Sonne eine Rakete losschicken wollen, die also von der Oberfläche der Sonne wegkommt, dann müssen Sie diese Rakete mit 600 Kilometer pro Sekunde losschießen. Ja? Auf der Erde sind das etwa 28.000 Kilometer pro Stunde, ja, um dasselbe zu schaffen. Aber, und das wurde damals schon nach der Newtonschen Theorie von Reverend John Mitchell spekuliert, ja, diese Geschwindigkeit, die Sie hier haben, der Rakete, hängt also von der Masse, der Gesamtmasse des Objekts ab, aber auch von ihrem Radius. Und zwar von dem Verhältnis der beiden. Das heißt, wenn man die Masse der Sonne nimmt und jetzt aber die Sonne kleiner macht, immer kleiner macht, dann wird diese Geschwindigkeit immer größer. Immer größer. Und zwar kann man sich dann ausrechnen, wie klein eine solche Sonne sein müsste, bis die Geschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit wird. Und da kommt eine Zahl von 3 Kilometer raus. Und in der Tat, also wenn man diese Publikation von John Mitchell sich anschaut, da steht also drin, dass ein solches Objekt, wenn es denn existieren würde, unsichtbar wäre. Warum? Weil Licht, selbst Licht, nicht mehr rauskommen kann. Und das ist letztendlich, wenn Sie so wollen, und ich die ganze sozusagen die Mathematik der allgemeinen Relativitätstheorie ein bisschen beiseite schieben, das ist letztendlich die entscheidende Sache. Dass schon die spezielle Theorie von Einstein ja aufgrund von experimentellen Aussagen, das hat er sich ja nicht überlegt, sondern das waren Dinge, die aus Experimenten herauskamen, dem sogenannten Michelson-Morley-Experiment, die gezeigt hat, dass die maximale Geschwindigkeit der Ausbreitung von Informationen die Lichtgeschwindigkeit ist. Und wenn man also sozusagen eine Situation jetzt hat, wo eben die Schwerkraft so stark ist, dass selbst das Licht nicht mehr rauskommt, dann hat man sozusagen ein Objekt, das man nicht mehr sehen kann. Also das ist letztendlich das sozusagen, was dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Das ist natürlich jetzt verankert in einem Gebäude einer mathematischen Beschreibung, zwischen der Raumzeit, also der Struktur des Raumes, und den Massen- und Energieverteilungen im Weltraum und die mit dieser Theorie dann im Prinzip vollständig beschreiben können, wie also Raumzeit verkrümmt wird durch Massen und umgekehrt, wenn also eine Verkrümmung im Raum sind, wie Massen oder auch Photonen, also das Licht, sich also in solchen gekrümmten Räumen ausbreiten können. Und da sind schwarze Löcher sozusagen ein Extremfall. Ein Extremfall. Schwarze Löcher ist also primär erstmal eine Massenkonzentration, die extrem ist, wo also das Licht nicht mehr rauskommen kann. Nun, die Theorie von Einstein, da werden sie 1915 in diesen vier berühmten Berichten von Einstein zur Preußischen Akademie der Wissenschaften in vier folgenden Wochen, also er war ja dann noch immer am Werkeln. Wir stellen uns ja Einstein immer so als das Genius vor und dann am 15. September sozusagen ist es passiert, keinesfalls. Er hat über 10 Jahre an diesem Projekt gearbeitet, teilweise auch wieder verworfen, nach vorne gegangen, wieder rückwärts gegangen. Dann hat er in der Mathematik nicht weiter gewusst, dann hat er wieder mit anderen reden müssen. Also das war wirklich eine schwierige Sache, wie ja auch Forschung normalerweise immer wieder abläuft. Und in der Tat, in diesen vier Arbeiten von Einstein steht eigentlich bis auf die Periheldrehung und die Lichtablenkung wenig Konkretes drin. Und das wirklich erste Konkrete kam ein Jahr später raus, Karl Schwarzschild, ein Kollege, der dann eine Lösung fand für eine nicht rotierende Punktmasse. Also das ist das einfachste Objekt, was man sich vorstellen kann, also eine Punktmasse und dann fragt, wie ist die Raumzeit um eine solche Punktmasse. Und da kommt also die sogenannte Schwarzschildsche Lösung, die Schwarzschild-Metrik, und die hat eine spezielle Eigenschaft, die ich gleich beschreiben werde. Dann hat es 50 Jahre gedauert, bis der nächste Schritt kam, erstaunlich. Zwischendurch gab es dann wichtige Entwicklungen, nicht bei schwarzen Löchern, sondern in der Anwendung dieser Theorie auf die Ausdehnung des Universums. Die möchte ich jetzt hier nicht beschreiben. Das ist die zweite sozusagen ganz große Anwendung der Einsteinschen Theorie. Aber dann 1963 hat Roy Kerr eine zweite Lösung gefunden. Also die erste ist sozusagen eine Punktmasse. Und die zweite Lösung ist eine Punktmasse, die einen Drall, einen Spin hat, eine Rotation hat. Das ist die zweite Eigenschaft, die ein schwarzes Loch haben kann. Dann gibt es noch eine dritte Eigenschaft und das ist eine elektrische Ladung. Mit diesen drei Eigenschaften, stellt sich heraus, ist alles beschrieben. Nichts mehr zu erzählen. Also Sie brauchen nicht angeben, ob es da irgendwelche Verkrümmungen gibt, ob das Objekt sozusagen asymmetrisch ist in irgendeiner Form. Es reicht aus, diese drei Zahlen, und in der Astrophysik sind es zwei, also die Masse und den Drehimpuls anzugeben, und dann wissen Sie alles. Und das ist also schon eine fantastische Sache sozusagen, dass also schwarze Löcher keine Haare haben, wie wir sagen, keine Oberflächeneigenschaften. Und diese Eigenschaft, diese Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie mag vielleicht einsichtig sein, wenn man jetzt im Hintergrund versteht, dass die Theorie letztendlich voraussagt, dass alles, was also ins schwarze Loch hineinfällt, dann in einer Singularität im Zentrum verschwindet und dann sozusagen alle Formen von früherer Form vergisst, insoweit Information vernichtet wird. Aber da ist eine große Debatte im Gange seit etwa 30 Jahren, dass diese Vernichtung der Information aus klassischer Physiksicht mag sein, aber nicht aus der Sicht der Quantentheorie. Und es muss eine Quantentheorie der Gravitation geben. Das ist jedermann, jeder Physiker sich einig. Nur haben wir sie bislang nicht gefunden. Einstein hat sie nicht gefunden und seitdem haben wir sie auch noch nicht gefunden. Stephen Hawking hat einige Elemente dieser Quantentheorie, oder sagen wir mal der Eigenschaften von schwarzen Löchern, die über die klassische allgemeine Relativitätstheorie hinausgehen, beschrieben. Und zwar sozusagen die Tatsache, dass ein schwarzes Loch noch eine weitere Eigenschaft hat, die abgeleitet ist aus den ersten zwei. Und das schwarze Loch hat eine Temperatur. Eine Temperatur, die mit der Masse zusammenhängt. Je größer die Masse, umso kleiner ist die Temperatur. Und Temperatur heißt im Planck'schen Sinne, dass schwarze Löcher dann doch strahlen können. Also nochmal zurück, im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie hat ein schwarzes Loch neben seiner Masse dann nur eine weitere Eigenschaft, und das ist einen wohldefinierten Radius, den nennt man den Ereignishorizont, der das Innere abschottet vom Äußeren. Und Sie können sich das einfach so vorstellen, dass letztendlich, wenn Sie irgendwas hier in das schwarze Loch hier hineinfallen lassen, dann da draußen sind Sie im normalen Bereich, und wenn Sie jetzt hier einfallen, dann ist die Einfallgeschwindigkeit letztendlich die Lichtgeschwindigkeit. Und dann erinnern Sie sich, was ich gerade gesagt habe. Wenn Sie jetzt Licht haben, was hier auch mit einfallen würde, das kommt nie mehr wieder raus. Das heißt, Sie machen eine Barriere zwischen dem Innenbereich eines schwarzen Lochs und dem Außenbereich. Und im Zentrum dieses ganzen Bereichs sitzt also sozusagen die Masse oder Energie des schwarzen Lochs nach der allgemeinen Relativitätstheorie in einer Singularität. Jetzt müssen Sie sich diesen Schleier, diesen Ereignishorizont nicht vorstellen als etwas, was sehr dramatisch sein muss. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie können Sie sich, wenn Sie stabil und gesund sind, in eine Rakete hineinsetzen und hier Richtung Ereignishorizont fliegen. Und wie gesagt, je nach Gesundheit fliegen Sie da durch und in Ihrem Bewusstsein, wie wir sagen, in Ihrer Eigenzeit, werden Sie nach endlicher Zeit in der zentralen Singularität ankommen. Dann geht es Ihnen natürlich schlecht, das muss man sagen. Sie kommen, nachdem Sie den Ereignishorizont durchschritten haben, hier nicht mehr raus, auf keine Art und Weise, nach der allgemeinen Relativitätstheorie, und Sie verschwinden dann in diesem schwarzen Loch. Da draußen aber gelten die sozusagen die normalen Gesetze der Physik, mit der Ausnahme, dass Licht auch rauskommen muss und damit auch verlangsamt wird sozusagen oder die Energie verliert, rot verschoben wird und so weiter und so fort. Nun, die Quantentheorie müsste die kleinsten Skalen, nämlich die Regionen um diese zentrale Singularität, in irgendeiner Form ändern. Das kann man aus einfachen Größenordnungsabschätzungen zeigen, dass wenn mal die Gravitationsenergie sozusagen vergleichbar wird zur Masse mal Lichtgeschwindigkeit Quadrat, dann müssen irgendwelche Formen von Quanteneffekten eintreten. Und obwohl wir die Theorie nicht kennen, diese Quantentheorie, vermutet man dennoch, dass sie die zentrale Singularität, wenn Sie so wollen, aufweicht. Nicht verschwindet, aber aufweicht. Sodass die sozusagen nicht an einem Punkt ist, sondern in einem Bereich um eine sogenannte Plancklänge. Die ist natürlich beliebig klein, aber aus der Sicht der Physik ist sie nicht null. Also das ist die Eigenschaft von schwarzen Löchern, die wir aus der allgemeinen Relativitätstheorie kennen. Also es gibt eine Masse, es gibt einen Drehimpuls, lassen wir die Ladung weg, und es gibt also sozusagen die Vorhersage eines solchen Ereignishorizonts, der nur die Kommunikation zwischen der Innenwelt des schwarzen Lochs und der Außenwelt sozusagen total abschneidet. Einfach Lichtgeschwindigkeit ist das Schnellste, mit dem Sie also rauskommen können. Und jedes Objekt mit irgendeiner Masse können Sie im Prinzip zu einem schwarzen Loch werden lassen. Also zum Beispiel habe ich Ihnen die Erde mitgebracht, die ein schwarzes Loch ist, würde, sein würde. Also wenn man den Erdball auf 1 Zentimeter komprimiert, dann würde genau das eintreten, dass sozusagen die Schwerkraft an der Oberfläche so groß ist, dass die Entweichgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit wird. Gut, also das waren die Vorhersagen der Theorie 1916 und dann 1963. Aber nicht viel ist passiert sozusagen in diesen Jahren, was die Anwendung angeht. Sozusagen die empirische Feststellung, ob diese Theorie wirklich was vorhersagt, was auch in der Realität vorhanden ist. Und wie Sie ja wissen, ist das Prinzip der Naturwissenschaften, dass Theorien als solche keinen Wert haben. Theorien haben nur dann einen Wert, wenn sie entweder veri- oder falsifizierbar sind. Das heißt also, wenn man sie widerlegen kann oder durch Experimente nachweisen kann. Und darum geht es also jetzt. Gibt es diese Objekte, die die Theorie also vorhersagt? Und um in diese Richtung zu gehen, mache ich jetzt erstmal eine Reise mit Ihnen. Eine Reise von unserem lokalen Punkt in unserer Milchstraße ins Zentrum der Milchstraße und dann raus aus der Milchstraße. Und dann werden Sie sehen, wie unsere Umgebung aussieht. Insgesamt haben wir da etwa 30 Millionen Lichtjahre durchschritten oder durchflogen. Und was Sie gesehen haben, ist, dass die sichtbare Materie um uns herum, wie in unserer eigenen Milchstraße, eben in diesen Welteninseln sitzt, diese Galaxiensysteme, in denen typischerweise 100 Milliarden Sterne vorhanden sind. Also die Masse ist etwa 100 Milliarden Sonnenmassen. Dazu kommt dann nochmal ein Faktor 10 mal mehr Masse, die wir in Form von dunkler Materie fein verteilt sozusagen, insbesondere in den Außenbereichen dieser Galaxien vermuten. Und diese Welteninseln sind sozusagen die charakteristischen Plätze, wo sich Sterne gebildet haben. Und die auch, und das ist der neue Teil der Forschung. Lokationen, die Punkte sind, an denen sich schwarze Löcher auch gebildet haben. Nun, wenn ich von schwarzen Löchern rede, rede ich von sogenannten massereichen schwarzen Löchern. Das sind Objekte zwischen 1 Million bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen. Es gibt darüber hinaus aber noch eine zweite Form von schwarzen Löchern, über die wir in der Astronomie reden. Und das sind sogenannte stellare schwarze Löcher. Die letzteren, die stellaren schwarzen Löcher, typische Masse von 10 Sonnenmassen, sind sehr viel häufiger, entstehen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dadurch, dass ein sehr schwerer Stern, sagen wir mal 100 Sonnenmassen, also nicht die Sonne, sondern ein sehr schwerer Stern, am Ende des Lebens sozusagen total kollabiert, weil eben die Strahlungsenergie durch die Fusion nicht mehr aufrechterhalten werden kann und die Schwerkraft dann die Materie nach innen bringt. Und es kein Stoppen mehr gibt, sozusagen, bis also der Zustand eines solchen stellaren schwarzen Lochs erreicht ist. Es gibt also in unserer Milchstraße hunderte Millionen stellaren schwarzen Löchern. Aber dann gibt es, und das ist die Geschichte dieses Vortrags, wie wir jetzt wissen, in diesen Galaxien ein zentrales Objekt mit eben wesentlich größerer Masse. Und die Geschichte begann auch vor 50 Jahren, etwa zur selben Zeit wie die Entdeckung der Kerr-Metrik, der Kerr-Feldgleichung. Und das war die Entdeckung von sogenannten Quasaren. Damals haben die Radioastronomen mit ihren ersten Radioteleskopen, die damals nach dem Krieg entstanden sind, Durchmusterungen des Himmels gemacht und dabei neue Objekte gefunden. Eines davon war dieses Objekt, eine Radioquelle, die dann auf einem optischen Bild wie ein Stern aussieht. Diese Radioquelle ist extrem kompakt. Und mit den größten optischen Teleskopen hat damals Martin Schmidt im Palomar-Teleskop 1963 dieses Objekt sich angeschaut und das Licht zerlegt in die verschiedenen Farben und dabei festgestellt, dass es also in diesem optischen Spektrum dieser relativ schwachen Quelle charakteristische Linien zu finden sind. Und diese Linien waren wohl bekannt in ihrem Verhältnis. Wasserstoff, Helium und so weiter und so fort, aber alle rot verschoben um ungefähr 16%. Nun wusste man zu dem damaligen Zeitpunkt, vor 50 Jahren ja bereits durch die Entdeckung von Hubble, dass das Universum expandiert und dass die Geschwindigkeit der Expansion umso größer ist, je weiter ein Objekt entfernt ist. Also wenn man jetzt die 16% Rotverschiebung umsetzt, in eine Entfernung kommt hier 2,4 Milliarden Lichtjahre heraus. Das war damals eine ungeheure Entdeckung, weil das extragalaktische Universum so mehr von der Größenordnung war, einige Millionen Lichtjahre. Und es war ein wesentlich weiter entferntes Objekt. Und wenn man dann die Lichtmenge, die hier rauskommt, umrechnet in eine sogenannte Leuchtkraft, also eine totale Energie, dann kommt hier raus, dass die Leuchtkraft hier von diesem Objekt ungefähr 1000-mal so hell ist wie die gesamte Milchstraße. Also ich habe ja gesagt, unsere Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne und also 1000-mal mehr. Und das war natürlich eine fantastische Entdeckung. Innerhalb von 10 Jahren, also das war 63 bis 73, wurden dann viele, viele weitere Quasare gefunden und insbesondere auch Objekte, die noch extremer und noch weiter entfernt waren. Also bei 73, 10 Jahre später, kannte man Objekte mit einer Rotverschiebung von 3,5. Das entspricht einem Lichtabstand von 12 Milliarden Jahren. Das ist also ganz nahe schon am Weltalter. Das Weltalter ist 13,7 Milliarden Jahre. Das heißt also, diese Objekte sind unheimlich weit entfernt. Das ist hauptsächlich, weil sie sehr selten sind und weil, wie Sie sehen werden im späteren Teil des Vortrags, die Aktivität dieser Quasare früher sehr viel größer war. Und einige von diesen Objekten haben noch extremere Leuchtkraftabstrahlungen als diese Quelle 3C273. Also das war die Entdeckung der Quasare und die Frage ist also, wo kommt die Energie her? Nun kann man heute in einigen der Quasare Bilder machen, die also nicht nur sozusagen einen Stern zeigen. Man sieht also den Quasar hier als stellaren Fleck hier, unaufgelöst im Zentrum. Aber man sieht um diesen Quasar herum eine offensichtlich wie eine Spiralgalaxie aussehende Verteilung von Sternen. Und das ist, wo man das machen kann, ohne Ausnahme, wie Quasare erscheinen. Die Quasare sind nichts anderes als die Kernbereiche von massereichen Galaxien. Manchmal sind das Spiralgalaxien, typischerweise aber mehr elliptische Galaxien, wie dem auch sei. Es sind also die Zentralbereiche von massereichen Galaxien. Und jetzt könnte die Frage kommen, ist es vielleicht so, dass die Energieproduktion in diesen sehr spektakulären Objekten nichts anderes ist als das, was auch draußen passiert. Nur, dass sozusagen die Dichte von Sternen im Zentrum sehr viel größer ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben also eine immense, kompakte Konzentration von Sternen hier im Zentrum. Könnte das diese Quasare erklären? Und das hat die Theoretiker 10 Jahre lang beschäftigt. Und das Ergebnis war, geht nicht. Warum? Die Fusion, die ja eigentlich die sozusagen effizienteste Form ist, Energie zu produzieren, hat trotzdem nur etwa eine Energieeffizienz von 0,5%. Also wenn Sie mit einer Masse herkommen, dann geht nur 0,5% der Masse in Strahlung. Und das ist also nicht ausreichend, um solche Quasare zumindest für längere Zeiten aufrechtzuerhalten. Was könnte noch effizienter sein in der Produktion von Strahlung? Und da kommen jetzt auf einmal erstaunlicherweise schwarze Löcher hinein. Warum? Weil bevor Materie, was auf ein schwarzes Loch einfällt, hinter dem Ereignishorizont, da hinten innen drin, verschwindet, kann die immense Gravitationsschwerkraftsenergie sehr gut in Wärme und dann in Strahlung umgewandelt werden. Und wenn man sich das theoretisch anschaut, und das war in den 60er Jahren bereits bekannt, kommt da heraus Umwandlungseffizienten zwischen 7% und 40%, also fast 100-mal so viel wie in der Fusion. Und die Theoretiker, die das damals sozusagen über die 10 Jahre entwickelt haben, berühmte Theoretiker in England, Donald Lindenbell und Lord Rees, und Rashid Sunyaev, ein russischer Theoretiker. Und damals nannte man das die Theorie ein Schwarzschild Throat, also ein Schwarzschild Hals, wenn Sie so wollen. Das Wort schwarzes Loch war damals noch nicht erfunden worden, das kam dann ein paar Jahre später. Nun, diese Theorie, wenn Sie so wollen, ist dann in den nächsten Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren durch viele sekundäre Indizienbeweise sozusagen verstärkt worden. Man findet hochenergetische Strahlung in solchen Quasaren, das ist untypisch für Sterne. Man findet Radiojets von relativistischem Plasma, was also abstrahlt, in sehr fokussierter Form in vielen von solchen Quasaren. Alles das deutet also auf eine sehr konzentrierte Form von Energie hin. Aber es ist kein Beweis. Was wäre denn ein Beweis? Ein Beweis wäre ganz offensichtlich, wie von der Theorie gefordert, nachzuweisen, dass diese Quasare im Zentrum Massenkonzentrationen enthalten, die so kompakt sind, dass sie einen Ereignishorizont haben. Und man kann sich ausrechnen, wie groß diese Massen ungefähr sein müssen, um solche Leuchtkräfte zu produzieren. Und da kommen ungefähr 100 Millionen Sonnenmassen heraus. Also 100 Millionen Sonnenmassen in einer Konfiguration, die ein schwarzes Loch ist. Und wie würde man sowas nachweisen? Nun, indem man versucht, die Schwerkraft nachzuweisen. Und das geht im Prinzip über, was man Testteilchen nennen würde. Und um Ihnen das einfach klarzustellen, erinnere ich Sie an das Sonnensystem. Also hier ist die Sonne und hier sind die Planeten, die auf, wie wir ja wissen, Keplerbahnen, fast kreisförmigen Bahnen um die Sonne herum, sich bewegen. Und die Gravitation des Gesamtsystems wird total von der Sonne definiert. Ja, also die Planeten sind 1% der Gesamtmasse. Und das heißt, dass sozusagen die Bahnen total bestimmt sind durch die Sonnenmasse. Und damit die Keplerschen Gesetze gelten, die aussagen, dass die Geschwindigkeit, die Bahngeschwindigkeiten der Planeten proportional 1 über dem Wurzel aus dem Abstand vom Zentrum sind. Das ist sozusagen die newtonsche Seite dieses Problems und diese Aussage gilt, ob oder ob nicht die Sonne scheint. Also wenn Sie sich sozusagen im Gedankenexperiment mal vorstellen, Kepler war der Theoretiker, der Experimentator war der Tycho Brahe, der hat die Messungen gemacht und der Kepler hat es also interpretiert, Newton hat es interpretiert. Und wenn man Newton und Kepler den Theoretikern Daten gegeben hätten von solchen Planetenbahnen, aber die Sonne nicht geschienen hätte, hätten die beiden trotzdem zum Schluss kommen müssen, dass im Zentrum hier eine Masse sitzt mit einer Sonnenmasse. Das heißt also, man kann eine Schwerkraft, eine Masse nachweisen, ohne dass man sie sieht. Also schwarze Löcher in dem Sinne braucht man nicht selber zu sehen. Man kann sie durch die Bewegung von anderen Massen in ihrer Umgebung sozusagen indirekt nachweisen. Und das ist die Technik, die wir anwenden, um zu versuchen, dass also in externen Galaxien und im Zentrum unserer eigenen Galaxie schwarze Löcher existieren. Nun, Quasare sind immens weit entfernt, Millionen bis Milliarden Lichtjahre, das haben wir jetzt gerade besprochen. Und da kann man diesen Beweis nicht führen. Aber das Zentrum von nahen Galaxien, durch die wir geflogen sind und insbesondere durch unsere eigene Milchstraße, dort geht das, weil unsere eigene Milchstraße nur 26.000 Lichtjahre entfernt ist. Und hier fliegen wir gerade in das Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Und in diesem Zentrum ist eine immense Dichte Konzentration von Sternen vorhanden. Die Sternendichte im Zentrum unserer Milchstraße ist etwa 1 Million Mal größer als in der Sonnenumgebung. Also wenn wir dort sozusagen leben würden, dann würden wir um uns herum nur Tag haben. Und im Zentrum dieses stellaren, dichten, stellaren Haufens finden die Radioastronomen eine extrem kompakte Radioquelle, die Sagittarius A-Stern genannt worden ist. Und in der Umgebung dieser Radioquelle auf Skalen von etwa 1 Lichtjahr findet man Radioemissionen, die von heißem Gas, also das ist ionisiertes Wasserstoffgas, was also von Ultraviolettstrahlung, die in der Umgebung eingeheizt wird und ionisiert wird. Und diese Schwaden von radioemittierendem Plasma sind letztendlich Gasströme, die durch diesen Zentralbereich durchfliegen. Also das Experiment, was man jetzt hier machen möchte, ist, man möchte sagen, wenn hier irgendwo ein schwarzes Loch ist, vielleicht ist es identisch mit dieser Radioquelle, Sagittarius A Stern, dann möchte man die Bewegung von Teilchen, also ob das Gasteilchen sind oder Sterne, nachweisen und schauen, ob die einem Kepler-Gesetz folgen. Ja, ob da eine zentrale Masse ist, sodass die Bewegungen nach innen zu immer schneller werden. Und dann kann man sozusagen indirekt, wie ich Ihnen dargestellt habe, nachweisen, ob oder ob nicht dort eine Massenkonzentration ist. So, das klingt wie ein gutes Programm für experimentelle Astrophysik und ist es auch zu solchem geworden, nur war es nicht ganz so einfach. Die ganze Sache hat 30 Jahre gedauert. Ich habe damit begonnen, als ich als junger Postdoc nach Berkeley, Kalifornien gekommen bin, um dort mit einem berühmten Physiker, Professor Charles Townes, der den Nobelpreis für die Erfindung des Lasers bekommen hat, der aber dann in seinen späteren Jahren Astronomie gemacht hat und sich sehr für dieses Problem interessiert hat, gibt es dort also ein schwarzes Loch. Und damals fingen wir an. Dann, als ich 1986 nach München kam, ging das weiter und wir haben über diese Jahre immer komplexere und anspruchsvollere Instrumentierung gebaut, um mit den größten Teleskopen, die wir jetzt auf der Erde haben, Messungen machen zu können, um diese Bewegungen zu messen, Bewegungen überwiegend von Sternen. Das Teleskop, was wir benutzen, überwiegend benutzen, das sind die großen 4-8 Meter Teleskope der europäischen Südsternbörse, ESO in Chile, in der Mitte der Atacama-Wüste. Wunderbar, ja, es regnet nie, tollste Bedingungen zur Messung. Und diese Riesenteleskope sind also ausgerüstet mit Instrumentierung, um scharfe Bilder bei Infrarotwellenlängen zu machen, spektroskopische Aufnahmen und auch solchen sogenannten Laserleitsternen, mit denen wir die Atmosphäre ertasten, um scharfe Bilder herstellen zu können. Technologisch also wirklich eine ganz immense Reise. In diesen 25 Jahren haben wir sowas wie ein Dutzend Instrumente gebaut. Immer komplexere und Sie werden am Ende des Vortrags unser neuestes Kind sehen, was gerade jetzt ans Teleskop kommt, um zum ersten Mal in der Welt große Teleskope direkt zu verschalten zu einem Einzelteleskop. Ja, also wir verschalten jetzt gerade diese 4-8 Meter Teleskope zu einem Superteleskop von 100 Meter im Durchmesser. Und damit kann man dann sehr präzise messen, zum Beispiel den Abstand und die Bewegung von Sternen am Himmel. Und das nennt man Astrometrie, eigentlich eine ganz alte Technik der Astronomie. Ja, also die Tycho Brahe-Technik, wenn Sie so wollen. Und als wir anfingen, 1990 mit diesen Messungen, da kamen wir runter auf etwa 0,2 Bogensekunde. Unser Auge hat ja eine Auflösung von etwa 40 Bogensekunden. Und die Bilder, die man normalerweise mit der Erdatmosphäre zusammen machen kann, sind etwa scharf auf eine Bogensekunde. Das heißt, da waren wir bereits in der Lage, mit verschiedenen Techniken, die ich jetzt nicht weiter beschreiben möchte, die nennt man adaptive Optik, unter diese Grenze zu kommen. Und 0,2 Bogensekunden, um Ihnen ein Beispiel zu geben, ist also die eine Euro-Münze im Abstand von Dresden. Ja? Also damals konnten wir vor 25 Jahren sozusagen eine Euro-Münze in Dresden so gerade auflösen. Und dann haben wir in den nächsten 15, 20 Jahren uns verbessert um einen Faktor 1000, sodass wir heutzutage leicht eine Euro-Münze in San Francisco auflösen können. Mit unserem neuen Gerät werden wir eine Euro-Münze auf dem Mond auflösen können. Ja, und das ist in der Tat, eine Euro-Münze auf dem Mond ist der Ereignishorizont eines Millionen Sonnenmassen schwarzen Lochs. Also da steckt schon ein Wunsch dahinter, dass wir sozusagen runterkommen wollen auf diese Größenordnung. Und mit diesen Techniken, die also in den 90er Jahren zum ersten Mal von uns angewandt wurden und dann auch von anderen, insbesondere der Gruppe von Andrea Ghez in Kalifornien, mit dem Keck-Teleskop, dem großen Teleskop in Hawaii. Wir begannen mit diesen Messungen 1992, die kalifornische Gruppe hat ein paar Jahre später dann auch angefangen. Und ein paar Jahre danach, 4, 5 Jahre danach, hatten wir die ersten Ergebnisse. Also jetzt sind wir auf einem Gebiet von etwa einem Lichtmonat um die Position der Radioquelle herum. Dieser Stern zum Beispiel hat sich da bewegt mit etwa 3000 Kilometer pro Sekunde. Das ist eine immens hohe Geschwindigkeit. Also sowas sieht man nicht dauernd. 3000 Kilometer pro Sekunde ist 100-mal so schnell wie die Erde um die Sonne. Ja? Also dieser Stern hat sich zu dem Zeitpunkt mit 100-mal der Geschwindigkeit der Erde um die Sonne bewegt. Also offensichtlich ist hier irgendwo eine große Masse, denn sonst würden diese Geschwindigkeiten nicht auftreten. Und Sie können also nach Newton sofort ausrechnen, wie groß ist ungefähr diese Masse, indem Sie also die Geschwindigkeit quadrieren, mit dem Abstand vom Zentrum multiplizieren und durch die Gravitationskonstante dividieren. Und da kommen einige Millionen Sonnenmassen heraus. Also irgendwo hier müssen einige Millionen Sonnenmassen da sein, das war klar. Und ist es eine konzentrierte Masse? Und dann müssen die Kepler-Gesetze gelten. Die Kepler-Gesetze, erinnern Sie sich, sagen, wenn Objekte weiter entfernt sind von einem zentralen, als einer zentralen Masse, dann sind sie langsamer, als wenn sie nahe dran sind. Und in der Tat, das können Sie quantitativ auftragen. Sie tragen also die mittlere Geschwindigkeit oder was wir Geschwindigkeitsdispersion nennen, auf als Funktion des Abstands vom Zentrum, mitteln bei jedem Radius über verschiedene Sterne und dann kriegen Sie eine Kurve. Und da kommt also raus, dass das in der Tat ein Kepler-Gesetz ist. Also 1997, 96 und dann auch unsere Kollegen 1998 haben gesagt, da ist was drin, einige Millionen Sonnenmassen. Und das ist viel zu groß, um eine Konzentration von Sternen zu sein. Denn wenn da so viele Sterne drin sein würden, dann würde man das sehen auf den Bildern und da ist nichts. Und jetzt kommt natürlich die Frage, muss es ein schwarzes Loch sein? Offensichtlich ist es eine Konzentration von Materie, aber jetzt kommt die Frage, muss es ein schwarzes Loch sein? Und die Antwort ist nein. Sie können sich auf der Skala von Lichtmonat durchaus vorstellen, dass hier zum Beispiel eine ganz große Konzentration von Sternen da ist, die nicht viel strahlen im Infraroten oder Optischen. Zum Beispiel sogenannte weiße Zwerge würden das tun. Oder solche Objekte wie Neutronensterne, wenn Sie sich vorstellen, dass also Neutronensterne hier so ein paar Millionen Neutronensterne im Zentrum irgendwie konzentriert werden, dann würden die auch aussehen wie eine Zentralmasse, aber man würde nicht viel Strahlung sehen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Reihe von Möglichkeiten, diese ersten Beobachtungen zu verstehen, ohne ein schwarzes Loch zu haben. Die nächste Frage, was müsste man denn machen, um sozusagen jeden zu überzeugen, dass es also ein schwarzes Loch sein muss? Naja, ganz einfach, noch näher rankommen. Sagte ich ja, im Prinzip wollen Sie rankommen bis auf den Ereignishorizont, der aber natürlich sehr klein ist. Und das ist sozusagen uns wohl noch nicht ganz gelungen, aber wir sind auf einem guten Wege. Dadurch, dass die Natur uns Testteilchen, Sterne zur Verfügung gestellt hat, die wir eigentlich gar nicht erwartet haben und die auf immense kleine Skalen an das Zentralobjekt herankommen. Man kann nicht nur die Bewegung am Himmel messen, man kann auch die sogenannten Radial-Doppelbewegungen messen. Das gibt einem die volle Information. Mit diesen modernen Messungen, die wir also hier zur Verfügung haben, kann man die Masse und auch den Abstand zum Zentrum auf ein paar Prozent genau messen. Das heißt, also eine sehr präzise Messung und gucken natürlich schon mit höchster Spannung auf den nächsten Punkt hier. Und der ist im Frühsommer 2018. Und da wollen wir jetzt diese Gelegenheit benutzen, des sehr geringen Abstandes, die Abweichung der Bewegung von der Newtonschen Theorie durch die allgemeine Relativitätstheorie nachzuweisen. Die müssen da sein, sie sind nur sehr klein. Vor 13 Jahren waren wir da noch nicht in der Lage, aber jetzt sind wir ziemlich zuversichtlich, mit den neuen Instrumenten diese Effekte messen zu können. Ich werde Ihnen das nachher noch beschreiben können. Also, diese Messungen im galaktischen Zentrum sind sozusagen unser bestes Ergebnis, was solche schwarzen Löcher erstmal angeht. Und jetzt gucken wir uns an, dass wir nicht nur ein, sondern viele solche Sterne messen. Das heißt also, die Sterne, die wir also im galaktischen Zentrum haben, die uns die Natur zur Verfügung gestellt hat, sind sozusagen empfindlichste Gravitometer, empfindlichste Schwerkraftmesser. Und damit können wir also ableiten, wie also das Schwerkraftfeld im galaktischen Zentrum gestaltet ist. Und das Ergebnis ist wirklich sehr eindeutig. Und dann kann man hier in dem Zwischengebiet durchaus spekulieren, und viele Leute haben das getan, andere Konfigurationen von Materie, zum Beispiel solche Haufen von Neutronensternen, könnte man sich durchaus vorstellen, im Prinzip hier zu haben, nur sind die dann nicht stabil. Das heißt also, wenn man eine solche Konfiguration im Computer vorschlägt, dann muss man auch erstmal darstellen, die sie auch wirklich auf längere Zeit leben können. Und Objekte zum Beispiel, die hier sein würden, würden nur mehr 100.000 Jahre erleben. Das ist also vollkommen unwahrscheinlich, dass eine solche Konfiguration stabil dort sein könnte. Und die Messungen schließen letztendlich all das aus im galaktischen Zentrum. Wir können also heute diesen gesamten Bereich empirisch ausschließen. Und die Aussage, die inzwischen von eigentlich allen Astronomen wie Physikern akzeptiert ist, ist, das galaktische Zentrum und die Messungen, die wir also zur Verfügung haben, zeigen, dass dort ein schwarzes Loch sein muss, mit hoher Wahrscheinlichkeit, solange die allgemeine Relativitätstheorie wirklich gilt. Da kommen wir noch nachher natürlich darauf zu sprechen. Vielleicht gilt sie ja nicht. Aber wenn sie gilt, dann passt da wirklich nichts mehr rein. Und das ist unser bestes Stück von Evidenz, was wir empirisch haben, dass solche schwarzen Löcher wirklich auch, wie sie von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt sind, wirklich im Universum realisiert sind. Mit diesem Befund gehen wir jetzt also zum nächsten Teil und fragen uns, wie häufig sind diese Objekte? Und was für eine Rolle haben sie im Universum? Wann sind sie entstanden? Was ist ihre sozusagen Aufgabe, wenn sie so wollen? Und wie können wir das verstehen? Zu diesem Zweck müssen wir ein bisschen Statistik betreiben. Wir müssen uns anschauen, ob in der Umgebung unserer Milchstraße andere extragalaktische Systeme ähnliche Massenkonzentrationen haben. Und in der Tat, in den letzten 20 Jahren, Galaxien sind durchforstet worden, zum Beispiel die Andromeda-Galaxie 31, durch die wir durchgeflogen sind. Und in der Tat, auch in Andromeda gibt es eine zentrale Massenkonzentration von 100 Millionen Massen. Also das sind 20 Mal mehr Masse als im galaktischen Zentrum, 100 Millionen Sonnenmassen. Und praktisch jede der Galaxien in unserer Nachbarschaft scheint also eine solche Massenkonzentration zu haben. Und es gibt eine Korrelation zwischen dieser zentralen Masse und der Masse des kugelförmigen Zentralsystems. Also in Spiralgalaxien nennt man sowas den zentralen Bulge. In elliptischen Galaxien wäre das die gesamte Galaxie. Und Sie sehen, es gibt eine grobe Korrelation über eine Reihe von Größenordnungen mit einer großen Streuung, das muss man schon sagen. Die Streuung ist nicht zufällig, da gibt es also auch physikalische Effekte, die wir langsam beginnen zu verstehen. Aber ich glaube, für den Vortrag reicht es aus, einfach zu sagen, es gibt eine grobe Korrelation, dass etwa zwischen 0,2 und 0,5% der Masse einer Galaxie in diesem zentralen Objekt drinsteckt. Wobei also die Milchstraße, die wir bislang diskutiert haben, durchaus ein Mickermännchen ist hierbei, also liegt sogar unter dieser Korrelation. Andere haben sehr viel größere zentrale Objekte. Jetzt muss ich natürlich zur Vorsicht sagen, bei all diesen anderen Objekten haben wir nicht die Informationen zur Verfügung wie im galaktischen Zentrum. Das heißt, wir können dort nichts sagen, das muss ein schwarzes Loch sein, unter der Annahme und so weiter der allgemeinen Relativitätstheorie. Hier ist es nur plausibel, es muss nicht so sein, aber wir haben sozusagen hier unser bestes Stück und können damit vielleicht auch annehmen, dass die anderen Fälle ähnlich gelagert sind sozusagen. Aber in jedem Fall kann man jedes der anderen Objekte im Prinzip natürlich erstmal verwerfen, weil man die Evidenz individuell nicht so weit treiben kann. Die sind einfach zu weit weg. Also, es scheint so zu sein, dass praktisch jede Galaxie mit einer spherodalen Komponente, wie wir sagen, also mit einem Bulge und einer elliptischen Komponente, eine solche zentrale Masse, wahrscheinlich ein schwarzes Loch, besitzt. Und diese zentrale Masse ist ein Bruchteil des 1% des Gesamtsystems. Und diese Korrelation ist vielleicht nicht so trivial, wie Sie denken. Also als erstes würde man ja sagen, naja, je größer der Mensch, umso größer der Kopf. Ja, also da haben Sie so eine Trivialkorrelation, die nicht ursächlich ist. Das kann aber hier nicht ganz der Fall sein, denn stellen Sie sich vor, Sie seien also das schwarze Loch in Andromeda. Und in diesem Gedankenexperiment wachsen Sie als schwarzes Loch durch Akkretion von Materie von Andromeda. Nehmen wir an, dass in diesem Gedankenexperiment ich jedes Teilchen, Gasteilchen, Stern und was auch immer, in Andromeda grün anmale. Dann wissen Sie als das schwarze Loch in Andromeda ganz genau, dass Sie in Andromeda sind. Warum? Weil Sie sehen nichts anderes als grün. Den ganzen Tag und die ganze Nacht immer grün. Ja? Aber der umgekehrte Schluss ist nicht der Fall. Der Stern, der sozusagen hier draußen sitzt, weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass ein schwarzes Loch in Andromeda ist. Warum nicht? Weil die Gravitation, die hier draußen vorherrscht, total dominiert ist durch diesen Kugelsternhaufen und drumherum die Galaxie als Ganze. Diese 0,3% Störung, die ist viel zu klein. Also die Sterne in Andromeda zum jetzigen Zeitpunkt wissen nicht, dass da ein schwarzes Loch sein muss. Umgekehrt, das schwarze Loch weiß schon, dass es in Andromeda sitzt. Wie kann also diese Korrelation, wenn sie denn nicht zufällig ist, überhaupt entstanden sein? Nun, dadurch, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem diese Kopplung vollendet war. Das heißt, an dem die Sterne in Andromeda wussten, dass im Zentrum Andromeda ein schwarzes Loch war. Und diese Kopplung vermuten wir in der Vergangenheit. Das heißt, wir würden gerne in die Vergangenheit gehen, um zu gucken, wann diese schwarzen Löcher und auch die Galaxien entstanden sind. Und das können wir machen. Wir können das deshalb machen, weil die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Und da die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, heißt es, wenn wir mit unseren großen Teleskopen in weite Entfernungen schauen, dass wir damit direkt Zeitreisen in die Vergangenheit unternehmen können. Und das tun wir heute zum Beispiel mit dem Hubble Space Telescope und machen solche tiefen Aufnahmen. Wir machen das auch auf dem Boden und schauen damit uns die Galaxiensysteme im ganzen Kosmos zwischen der jetzigen Zeit und etwa 10 bis 13 Milliarden Jahre von unserer Zeit an und können uns sozusagen frühe Galaxien herauspicken, wie wir es mal waren. Ja? Aber die sind natürlich einfach weiter entfernt. Und wenn man das tut, dann findet man grob gesprochen diese Darstellung. Also hier haben wir die Zeit nach dem Urknall. Hier war der Urknall. Hier sind wir jetzt, 13,7 Milliarden. Und wir können auftragen, sozusagen durch diese Technik, zum Beispiel die Sternentstehungsrate in Galaxien. Und das zeigt uns, dass Objekte wie die Milchstraße, die heute eine Sonne pro Jahr baut, also die Milchstraße ist 40.000, 50.000 Lichtjahre im Durchmesser und eine Sonne im Jahr, ist nicht viel, damals aber vor etwa 10 Milliarden Jahren, 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall, hat dieselbe Milchstraße sozusagen 50 Mal mehr Sterne gebaut pro Zeiteinheit als die heutigen Systeme. Warum? Weil damals so viel mehr Gas war. Das Gas, baryonische Gas, wie wir sagen, war so häufig, dass die Hälfte der Materie, baryonischen Materie in solchen Galaxiensystemen in Gasform waren und die andere Hälfte in Sternen. Und dann natürlich darüber hinaus noch die dunkle Materie. Das heißt, damals gab es eine Phase, in der die Galaxien intensiv gewachsen sind und zur selben Zeit waren auch die Quasare aktiv und sie waren häufig. Das heißt, die Quasare, die schwarzen Löcher, die akkretierenden schwarzen Löcher sind früh entstanden, etwa zur selben Zeit wie die Galaxien, ja, in diesem Zeitpunkt, und sind zu diesem Zeitpunkt so schnell gewachsen, dass ihre Energieausbrüche in Strahlung und auch sogenannten Winden wahrscheinlich ausreichend war, um das weitere Wachstum von Galaxien in dieser Phase zu begrenzen. Und das ist diese Kopplung, von der ich gesprochen habe. Sozusagen damals wusste der Stern in Andromeda auf einmal, dass er in Andromeda war und dass da ein schwarzes Loch ist. Denn das Schwarze Loch war damals nicht ruhig. Es war sozusagen Quasar-like mit immenser Energieproduktion, die auch Gas dann wieder rausgeschmissen hat aus den Galaxien. Das können wir mit solchen Messungen heute direkt nachweisen. Und wie weit geht das zurück? Nun, es ist eine Frage der Technologie schon fast. Wir können Quasare heutzutage bei Rotverschiebung 7 sehen. Das ist also etwa 800 Millionen Jahre nach dem Urknall, 5% des jetzigen Weltalters. Und es gab damals, obwohl nicht so häufig, bereits schon Milliarden Sonnenmassen schwarze Löcher. Darüber hinaus müssen wir in den nächsten Jahrzehnten gucken, wie weit wir das zurückverfolgen können. Wir glauben nicht, dass diese schwarzen Löcher im Urknall entstanden sind, sondern die Vermutung ist, dass sozusagen die ersten Galaxiensysteme, die wahrscheinlich vor etwa 500 Millionen, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind, relativ effizient kleinere schwarze Löcher gebaut haben, die dann sehr schnell gewachsen sind über diesen Prozess, dass Gas eingeströmt ist auf die Galaxien selbst. Und das kann man heutzutage durchaus quantitativ im Computer nachvollziehen. Und Sie sehen also, wie sich jetzt in diesem lokalen Volumenbereich dunkle Materie anzieht, immer dichter wird und immer größere Strukturen bildet. Das nennt man Dark Matter Halos, dunkle Materie Halos, die also immer größer werden. Und in diesen Halos bilden sich jetzt die Galaxien. Die Galaxien bilden Sterne, machen Nukleosynthese und beginnen 3,7 Milliarden Jahre nach dem Urknall Materie auch wieder rauszuschmeißen. Und dabei spielen auch die schwarzen Löcher eine ganz wesentliche Rolle, die während dieser Zeit durch Gas, was reinkommt, sehr schnell wachsen, teilweise auch durch sogenannte Mergers, also Verschmelzungen von Galaxien, und Gas wieder zurückschmeißen in das intergalaktische Medium, wo, wie wir heute wissen, praktisch gesamte baryonische Materie heutzutage ist. Also die baryonische Materie ist nicht in den Galaxien, das ist nur ein kleiner Prozentsatz, und die Temperatur dieses Materials wird immer heißer. Also die theoretischen Vorhersagen, konsistent mit den Beobachtungen, die wir haben, scheinen zu sagen, dass die schwarzen Löcher, die massiven schwarzen Löcher, eine ganz entscheidende Rolle hatten in der Wechselwirkung mit ihren Sitzgalaxien, den Hostgalaxies, wie diese gewachsen und wie die sich umgewandelt haben und wie die dann auch nach der sehr schnellen Entwicklung sozusagen, wenn Sie so wollen, abgestorben sind, um elliptische Galaxien ohne Sternentstehung zu werden. Gut, als letztes ein Ausblick, das VLT der ESO. Bislang haben wir mit diesem Teleskop gemessen, einem der 8-Meter-Teleskope. Und was wir jetzt im Moment machen, ist ein Gerät zu testen und zu kalibrieren, was hier im Zentrum sitzt, in einem Tunnelsystem. Das Licht der 8-Meter-Teleskope kann zusammengebracht werden hier in diesem Tunnelsystem. Man kann damit das Licht der 8-Meter-Teleskope sozusagen kohärent vereinigen und dann hier in einem Zentralbereich zur Interferenz bringen, um damit sozusagen ein Teleskop zu simulieren, wenn Sie so wollen, was einen Durchmesser von 120 Meter hat und damit eine Auflösung von 20 Mal besser, als was wir bislang geschafft haben. Und dieses Experiment, was wir jetzt 10 Jahre lang gebaut haben, haben wir auf dem Paranal hier in Chile installiert. Und wir sind es jetzt also am Testen und es sieht sehr, sehr gut aus. Es ist das komplexeste Experiment, was wir je gebaut haben. Das Team, das von einem unserer Wissenschaftler, Frank Eisenhower, geleitet wird, ist wirklich ein Glanzstück der modernen Technologie mit vielen Durchbrüchen. Das ist also ein sehr ehrgeiziges Unterfangen, sozusagen schwarze Löcher zu benutzen als Experimentalobjekte zur Test von der allgemeinen Relativitätstheorie. Und ein noch ehrgeizigeres Experiment ist der quantitative Nachweis von Wellen von Gravitation. Wir haben indirekte Messungen von Gravitationswellen bereits gesehen, aber was man zum Beispiel bei der Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern in ein gemeinsames neues schwarzes Loch sehen würde, wäre sozusagen, wie ein schwarzes Loch seine Haare los wird. Ja, also ich sagte ja, nach der allgemeinen Relativitätstheorie reicht aus, eine Masse und einen Drehimpuls anzugeben, aber wenn Sie mit zwei schwarzen Löchern anfangen und die Spiralen also langsam zusammen, Gravitationswellen werden nach der allgemeinen Relativitätstheorie ausgesandt, dann haben die Haare diese schwarzen Löcher oder das Gesamtsystem, denn es ist ein Doppelsystem. Um also ein einzel schwarzes Loch zu werden, muss bei diesem Verschmelzen sozusagen immense Struktur abgeworfen werden, um dann sozusagen nur noch mehr eine Masse, ungefähr der doppelten Masse des ursprünglichen Systems, wenn das zwei gleiche Massen waren, und ein anderer Drehimpuls rauskommt. Und diese Messungen mit Gravitationswellen, hoffen wir, wären möglich, auch in den nächsten 10 bis 30 Jahren, am Boden vielleicht sehr bald, obwohl das werden wahrscheinlich keine schwarzen Löcher sein, aber im Weltraum vielleicht in 20, 30 Jahren. Und dann, da bin ich mir sicher, wird die allgemeine Relativitätstheorie noch mehr, als sie es jetzt ist, für uns sozusagen eine Realität geworden sein, nach einer Schöpfung aus einer rein theoretischen Entwicklung vor 100 Jahren. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Eure Reise bis ans Schwarze Loch und wieder zurück. Hier auf der Erde hat Stephen Hawking, das Physikgenie, seine Meinung inzwischen geändert. Ihr habt ja eben schon gehört, der Ereignishorizont rund ums Schwarze Loch ist glatt, hat keine Haare. Diese Theorie vertrat auch Hawking, doch der glaubt inzwischen das Gegenteil. Meine Kollegin Eva Reisig hat darüber mit dem US-Physiker Andrew Strominger von der Harvard University gesprochen.
Schwarze Löcher lassen sich demnach vollständig durch ihre Masse, ihre Ladung und ihren Drehimpuls beschreiben. Ansonsten sind sie kahl. Sie haben keine ausgefallenen äußeren Unterscheidungsmerkmale wie unser einer Frisuren.
This represents a flaw in the assumptions underlying Hawking's argument.
Diese Annahme in Hawkings ursprünglicher Argumentation sei nicht korrekt, sagt Andrew Strominger. Auch Hawking selbst sieht das heute so. Gemeinsam mit ihm und einem weiteren Kollegen hat Strominger nun eine Idee veröffentlicht, die zeigt, schwarze Löcher können durchaus Haare haben.
Was wir zeigen ist, wenn du zum Beispiel einen Computer in ein schwarzes Loch wirfst, dann verändert dieser Computer, also die hineinfallende Information, den Ereignishorizont. Die Informationen hinterlassen einen Fingerabdruck auf der Grenzfläche des schwarzen Lochs. Die Information wird quasi aufgezeichnet. Und das nennen wir dann Haare, die ein schwarzes Loch hat.
Die Haare sind also eine Metapher für die Unterscheidbarkeit der schwarzen Löcher. Die Informationen, die in das schwarze Loch hineinfallen, pflanzen dem Himmelsobjekt Haare auf das blanke Haupt. Strominger und seine Kollegen konnten zeigen, dass bestimmte Teilchen, also Informationen, die in ein schwarzes Loch hineinfallen, die aus dem Loch entweichende Strahlung verändern. Aus ihr könnte sich dann herauslesen lassen, welche Teilchen genau die Veränderung hervorgerufen haben. Die Information bliebe also erhalten.
Es wird Information gespeichert. Wir wissen aber nicht, und wir werden es auch nicht morgen wissen, vielleicht wissen wir es in 5 Jahren, ob wirklich alle einfallenden Informationen gespeichert werden oder nicht.
Tja, eigentlich müsste die ganze Geschichte jetzt hier von Neuem starten. Wenn das schwarze Loch also doch Ereignisse an seinen Rändern speichert, dann ginge ja eben nicht Information verloren. Und wenn schwarze Löcher bei ihrem Tod vollständig verdampfen und Strahlung abgäben, dann könntet ihr irgendwann ja doch wieder raus aus eurem Versteck. Denk, grübel, stöhn.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.